Stellt euch vor, was ich erlebt habe. Ich hatte nämlich gehört, dass Jesus in dem Haus von Simon, dem Pharisäer, war. Das ist nämlich der Jesus, von dem hier alle wissen, er kann Sünden vergeben, wenn man mit Treue zu ihm kommt. Und da habe ich mir ein Herz gefasst. Ich bin schnurstracks in die Männerrunde hinein und könnt ihr euch vorstellen, wie Simon, der Hausherr, und seine Pharisäer solche Augen gemacht haben. Und dann sagten sie, was? Wie kann sie einfach in unsere Männerrunde kommen? Das ist doch diese Frau, von der alle wissen, dass sie eine Prostituierte ist. Was für ein Skandal. Aber es war mir egal. Ich wusste nämlich, dass Jesus mir helfen kann. Und er saß da, die Füße wie bei den anderen alle so in den Raum hineingestreckt. Und da bin ich einfach nur noch auf ihn zu.
Also, heller Aufruhr im Dörfchen, im Städtchen dort. Jesus ist in der Stadt. Die Männer lassen ihre Hämmer fallen, die Frauen lassen die Milch anbrennen. Nur nix wie hin. Jesus ist in der Stadt. Aber nein, er machte einen Privatbesuch. Nicht wie oft, dass sie in Scharen um ihn waren und kommen konnten. Dieses Mal war es eine geschlossene Gesellschaft. Da durfte niemand dazukommen. Niemand? Wir haben es gerade mitbekommen, die Frau, von der wir nicht mal den Namen erfahren und die in diesem ganzen Text jetzt keinen Ton sagt, die kam auch. Und die Häuser reicher Leute damals, die hatten so eine Säulenhalle und da war öfters ein Festmahl und das haben die alles aufgemacht, dass die neidischen Dorfbewohner und Stadtbewohner ja mitbekommen, was das für reiche Leute sind. Da wollten die ein bisschen angeben. Und diese Frau, die lag auf der Lauer. Jesus ist da. Wir lesen aus Lukas 7. Es bat ihn einer der Pharisäer, mit ihm zu essen. Und er ging hinein in das Haus des Pharisäers und setzte sich zu Tisch. Und siehe, eine Frau war in der Stadt, die war eine Prostituierte. Als sie vernahm, dass er zu Tisch saß im Haus des Pharisäers, brachte sie ein teures Alabastergefäß mit Salböl und trat von hinten zu seinen Füßen, weinte und fing an, seine Füße mit Tränen zu netzen und mit den Haaren ihres Hauptes zu trocknen, und küsste seine Füße und salbte sie mit Salböl. Da aber das der Pharisäer sah, der ihn eingeladen hatte, sprach er bei sich selbst und sagte: Wenn dieser ein Prophet wäre, so wüsste er, wer und was das für eine Frau ist, die ihn da anrührt, denn sie ist eine Sünderin. Jesus antwortete und sprach zu ihm: Simon, ich habe dir etwas zu sagen. Er aber sprach: Meister, sag es. Ein Gläubiger hatte zwei Schuldner, einer war 500 Silbergroschen schuldig, der andere 50. Da sie es aber nicht bezahlen konnten, schenkte er es beiden. Wer von ihnen wird ihn wohl mehr lieben? Simon antwortete und sprach: Ja, ich denke, dem er mehr geschenkt hat. Er aber sprach: Du hast recht geurteilt. Und er wandte sich zu der Frau und sprach zu Simon: Siehst du diese Frau? Ich bin in dein Haus gekommen. Du hast mir kein Wasser für meine Füße gegeben. Diese aber hat meine Füße mit Tränen genetzt und mit ihren Haaren getrocknet. Du hast mir keinen Kuss gegeben. Sie aber hat, seit ich hergekommen bin, nicht abgelassen, meine Füße zu küssen. Du hast mir mein Haupt nicht mit Öl gesalbt, sie aber hat meine Füße mit Salböl gesalbt. Ich sage dir, ihre vielen Sünden sind ihr vergeben, denn sie hat viel geliebt. Wem aber wenig vergeben ist, der liebt wenig. Und er sprach zu ihr, dir sind deine Sünden vergeben. Da fingen die an, die zu Tisch saßen, und sprachen bei sich selbst, wer ist dieser, dass er auch Sünden vergibt? Er aber sprach zu der Frau, dein Glaube hat dir geholfen, geh hin in Frieden. Wir wollen beten. Herr, wir wollen dich jetzt bitten, dass du unser Hören, uns Reden und uns alle segnest. Danke für deine Gegenwart, auch heute Morgen hier im Park mitten unter uns. Amen. Also mutig und ohne Rücksicht auf Verluste. Trotz ihres Reichtums war die Frau leer und ausgebrannt. Am Anfang der Begegnung mit Jesus steht gewöhnlich die Sehnsucht nach Frieden, nach Vergebung, nach Ruhe. Und sie stürmt herein, eine Frau in die Männerrunde, wir haben es gehört, ein No-Go. Das war gar nicht möglich. Und die Männer lagen zu Tisch, wie es nach orientalischer Sitte ist und war, die Füße nach hinten weg, und dann packt sie Jesus bei seinen Füßen und weint wie ein Schlosshund. Er setzt sich auf und die Tränen tropfen auf seine Füße. Mit ihren langen Haaren trocknet sie die Füße ab und salbt sie mit teurem Öl, das sie in einer Alabasterflasche mitgebracht hatte. Das kostete damals so ein Alabasterfläschchen mit Salböl so ein Jahresverdienst eines normalen Arbeiters. Und der Simon, der regt sich mächtig auf. Was für ein Skandal. Aber wir und damals, wer es wollte, erlebt eine Begegnung, eine Bewegung des Segens. In circa 3 Minuten plus minus ist alles vorbei. Aber was für ein Segen für die Frau und für uns. Und wir gehen sozusagen mit unserem inneren Auge mit dieser Frau ins Haus, im Glauben durch die Tür, in der Liebe auf die Knie und im Frieden wieder raus. Das ist die Bewegung, im Glauben durch die Tür, in der Liebe auf die Knie und im Frieden wieder raus. Aus einem verpfuschten Leben wurde in kürzester Zeit ein gesegnetes, vorbildliches Leben. Am Anfang natürlich, aber das war die Zusage Jesu. Dein Glaube hat dir geholfen. Und wir wollen diese sozusagen 3 kurzen Szenen uns mal näher anschauen. Erstens im Glauben durch die Haustür. In Klammer, im Glauben an Jesus durch die Tür. Ein vorbildlicher Glaube. Sie glaubte nämlich, dass Jesus aus ihrem verpfuschten und missbrauchten, verachteten und sündigen Leben Neues schaffen kann. Dass er sie neu machen kann. Das war ein mutiger Glaube. Ein vorbildlicher und ein mutiger Glaube. Sie war nämlich die Ausgestoßene der Stadt. Jeder zeigte nur auf sie. Aber sie hatte auf der anderen Seite auch nichts zu verlieren. Wie hat schon der alte Karikaturist Wilhelm Busch gesagt, ist der Ruf erst ruiniert, lebt sich's gänzlich ungeniert. Das war der alles egal. Und das Schöne ist, sie wird als Gläubige entlassen, ohne irgendeine biblisch-geistliche oder sonstige Voraussetzung. Die hat sicher nicht die Psalmen studiert vorher, die hat ganz andere Dinge gemacht. Aber Jesus bestätigt ihr, dein Glaube hat dir geholfen. Und das ist der Anfang des Glaubens, das Herzensverlangen. Ich weiß noch, damals als junger Mann habe ich mit einem Seelsorger gesprochen und ich wusste auch nicht so genau, wie geht das Glaubensweg und so weiter. Und er hat dann mich gefragt, ja, was willst du eigentlich? Ich konnte es nicht recht formulieren, aber eins konnte ich formulieren. Ich will unbedingt mit Jesus leben. Und dann hat der Mann mir weitergeholfen und hat mir den Zugang zum Glauben anhand der Bibel gezeigt. Johannes 1, Vers 12, welche ihn im Gebet aufnahmen, Jesus Christus, denen gab er das Recht, Gottes Kinder zu sein. Und mehr braucht man am Anfang des Glaubens nicht. Man muss kein Bibelkenner sein, die Frau war es nicht. Man muss nur dieses Verlangen haben. Jesus sagt es einmal, dreimal, bittet, so wird euch gegeben, suchet, so werdet ihr finden, klopfet an, so wird euch aufgetan. Das Entscheidende ist das Bitten, das Suchen und das Anklopfen. Und das ist oft die Hürde, das fehlt bei vielen. Aber wenn's da ist, dann kommt eine Verheißung in Gang, so wird euch aufgetan. Wenn du, sie, ich weiß ja nicht, wo Einzelne vielleicht stehen, erst am Suchen sind, da dürfen sie wissen, Gott wird sie hinführen zu Leuten, die ihnen Schritt für Schritt weiterhelfen können. Die Frau also im Glauben durch die Haustür, sie hat alles auf eine Karte gesetzt. Oder man könnte auch sagen, sie hat alles auf eine Gnade gesetzt. Sie wusste, dieser Mann, der kann Sünden vergeben. Das vom Gichtbrüchigen in einer anderen Situation und all diese Dinge, die hatten sich rumgesprochen. Jesus war vielfach Stadtgespräch. Und dann hat sie den Durchmarsch bis ins festliche Zimmer gewagt, gegen den Willen der Umsitzenden, aber Jesus sieht das eben anders und bestätigt ihr, dein Glaube hat dir geholfen. Natürlich hat er ihr durch die Vergebung die entscheidende Hilfe gebracht. Aber so ist Gott, so ist Jesus. Er würdigt den kleinen Beitrag, den Beitrag, der nicht so gewaltig ist wie die lebenslange und ewige Vergebung. Und er sagt, dein Glaube hat dir geholfen. Was für eine liebevolle Anrede. Und so auch für uns, dass wir diese Situation, diese Begebenheit auch für uns auswerten. Denn im Römer 15, Vers 4 heißt es, alles, was geschrieben ist, ist für uns, die neutestamentliche Gemeinde, die Leute, die heute leben, geschrieben. Auch wir dürfen im Glauben durch die Tür gehen und wie die Frau sprechen und glauben und wissen, Jesus kann. Natürlich haben wir nicht so ein verkorkstes Leben. Aber es sind so die kleinen Dinge oft. Wie Manfred Siebald mal gesungen hat, ging ich auch zuerst nur kleine Schritte fort von dir, so spüre ich doch jetzt die Ewigkeit, die Unendlichkeit. Das sind oft die kleinen Dinge, die Angewohnheiten. Das sind oft die Dinge, die Charaktersünden, der Jähzorn vielleicht, der Geiz, die Bitterkeit, das Nachtragen. Das weiß jeder selbst, jede selbst. Was belastet mich? Wo darf ich aussprechen, Jesus kann? Bei ihm ist Vergebung. Bei Jesus gibt es keine hoffnungslosen Fälle. Auch wenn mein Leben verstrickt ist, wenn ich vielleicht ein Doppelleben habe, irgendwelche Leichen im Keller, weil Jesus gibt es keine hoffnungslosen Fälle, auch nicht diese Frau, auch nicht wir. Und deswegen nur Mut. Und es ist mir egal, ob andere gucken und sagen, oh, guck mal, der Mann, das ist ein Mann, will ein Mann sein und sagt, ich brauche Jesus, ist das ein Schwächling? Egal. Das ist mir egal. Oder das andere ist eben, wenn wir uns bekennen und wenn wir uns zu Jesus stellen, das löst eigentlich die Hochachtung der anderen Menschen aus, der Nichtchristen. Dass sie vielleicht sagen, du bist ein Schwächling, du bist ein Bedürftiger. Aber eigentlich beneiden sie uns. Ich habe mal im Kreis, wo wir gesprochen haben, mit jemand diskutiert und der hat immer die Bibel gesagt, das ist doch alles, das verstehe ich, glaube ich nicht. Ein hochintelligenter Schulrat. Und dann habe ich einfach mal zwischendurch gesagt, und ich kann das glauben. Und da hat er einmal die Tür geöffnet und gesagt, und dafür beneide ich sie. Also im Glauben durch die Tür. Das Zweite, wir sind jetzt drin, in der Liebe auf die Knie. Und zwar, wir brauchen hier kein PowerPoint. Ich habe hier meinen Wiesen-PowerPoint selbst gemacht. Diese Liebe, die hat zwei Aspekte. Das ist eine reumütige Liebe. Können Sie es lesen? Schriftgröße 22. Und gleichzeitig eine dankbare Liebe. Im gleichen Herzen, in der gleichen Frau. Deswegen sagt Jesus, sie hat viel geliebt, darum ist ihr vergeben. Was bedeutet diese Liebe? Was bedeutet dieses Knien? Diese Frau hat ihrem alten Leben förmlich den Rücken gekehrt. Sie hat mit ihrem alten Leben gebrochen. Sie ist auf Jesus zu. Und das ist genau der Ausdruck der Liebe. Jesus hat später im anderen Zusammenhang zu Petrus gesagt, als er sich verfahren hatte, als er sich verstrickt hatte. Er hat nicht gesagt, wo bist du nur gelandet, sondern er hat gesagt, hast du mich lieb? Die Liebe zu Jesus ist die Abwendung vom Alten und die Hinwendung zu ihm. Hast du dein Altes oder deine Angewohnheiten, deine Sünden und all diese Dinge lieb oder hast du mich lieb? 180 Grad. Das ist die Liebe, die die Frau hier ohne irgendeinen Ton gezeigt hat. Die Liebe zu Jesus. Und das ist eine reumütige Liebe hier auf meinem PowerPoint. Sie hat es bereut, sie hat es bedauert, ohne ein Wort. Jesus wusste genau, warum sie kommt. Gott kennt unser Herz. Wir brauchen keine großen Romane erzählen. Er weiß, was in uns vorgeht. Ohne erklärenden Worten, die Tränen haben genug gesprochen. Und diese 180-Grad-Wende war ein Sündenbekenntnis. Es tut mir so leid. Und dann hat sie wahrscheinlich vorher schon gewusst, das ist mir heute Morgen noch eingefallen, denn sie hatte ein extrem teures Alabasterfläschchen ja mitgebracht. Die wusste, diese Begegnung hat ein Happy End. Ich bringe schon mal das mit, was mir höchst wertvoll ist, dass ich ihm dafür danken kann. Sie wusste, wenn ich zu diesem Jesus komme, und das sagen alle, das haben viele erlebt, dann werde ich Vergebung erfahren. Und sie hat durch ihre Körpersprache, also ohne ein Wort, ihre Sünden bekannt und hat eine Verheißung ausgelöst. Die Verheißung steht im 1. Johannesbrief, Kapitel 1, Vers 9. Wenn wir unsere Sünde bekennen, ist er treu und gerecht, dass er die Sünden vergibt und heilt uns von aller Ungerechtigkeit. Das heißt also, der Schritt zum Bekenntnis, Das löst die Verheißung der Vergebung aus. Das heißt nicht, wenn wir unsere Sünden bekennen, dann kann sein, dass er, wenn er gut drauf ist, vielleicht vergibt oder ein bisschen davon. Nein, der vergibt und reinigt uns von aller unserer Ungerechtigkeit. Und das wusste sie. Und deswegen war sie, das ist mir klar, aber deswegen hat sie das Lächeln dabei gehabt. Weil aus der reumütigen Liebe wurde dann die dankbare Liebe. Aber in diesem Vergebungsvorgang, da strahlt auch unausgesprochen das Kreuz auf. Warum konnte Jesus ihr die Sünde vergeben? Weil er später auf Golgatha dafür bezahlt hat. Und das Kreuz wirkt bis heute, aber das Kreuz wirkt auch in die Vergangenheit. Die Vergebung der Sünden, die hat Jesus ein für alle Mal, heißt es im Hebräerbrief, gebracht. Und das wusste sie. Und in dieser Hoffnung ist sie hin, der wird mich nicht rausschmeißen. Und aus der und in der reumütigen Liebe war eben auch die dankbare Liebe. Danke, Herr. Sie hat seine Füße genetzt, mit Tränen geküsst und gesalbt. Was für eine Dankbarkeit, was für eine Geste, was für eine Liebe und auch Hingabe. Herr, mit dir allein will ich mein Leben führen. Und das gilt auch für uns. Wenn wir in Liebe, in reumütiger Liebe zu Jesus auf die Knie gehen, dann dürfen wir wissen, auch wenn wir nicht so ein verkorkstes Leben haben, wir dürfen wissen, auch wenn wir nicht so am Wasser gebaut haben wie die Frau. Vielleicht ist es ein stilles Bekenntnis. Es gibt verschiedene, das ist kein Schema, dass es so sein muss. Aber die reumütige Liebe kehrt sich ab von der Sünde und weiß, ich habe Vergebung. Wenn's echt ist, natürlich, im Sprüche 28 heißt es, wer seine Sünde bekennt und bleiben lässt, also nicht irgendwie so berechnend, es ist ja Gottes Job zu vergeben, also sag es halt schnell dahin. No, no. Es muss schon von Herzen sein. Das kann persönlich sein, je nach Schwere, das kann in der Seelsorge sein, das kann in der Beichte sein, die es auch im evangelischen Bereich gibt, dass wir sagen, du hast schon mal Zeit, ich habe mal was zu bereinigen. Und dafür sind wir als Geschwister auch da, dass jemand kommen darf und sagen, du, wir sprechen, wir beten und wenn es echt ist, weiß ich kann die Vergebung zusprechen. Und auch so lösen wir diesen geistlichen Prozess der Verheißung, wenn wir unsere Sünde bekennen, ist er treu und gerecht, dass er vergibt. Und dann darf das eben auch die dankbare Liebe sein. Vor Jahren im Reiseteam vom Lebenszentrum, wo ich herkomme, hatte man eine Gemeindewoche. Und da hat so ein 7- oder 8-jähriger Bub abends oder bei der Kinderstunde am Nachmittag Jesus angenommen und war so begeistert. Am nächsten Vormittag hat er gesagt, ich habe mich noch lange wach gehalten, dass ich das, was ich mit Jesus erlebt habe, noch ein bisschen genießen kann. Der wollte einfach nicht einschlafen, dass er die Vergebung und das neue Leben genießen konnte. Also sowas Herrliches. Und deswegen dürfen wir wissen, in der dankbaren Liebe, Herr, danke. Und schließlich, nach dieser Liebe, die dritte Szene sozusagen, im Frieden ins neue Leben. Jesus sagt ihr, dir ist vergeben. Er sagt ihr nochmal zu, was sowieso geschehen war, aber er spricht ihr nochmal zu und sagt, dein Glaube hat dir geholfen. Sie geht raus im neuen Leben, im Glauben. Ich kann mir nur vorstellen, dass sie nicht da rausgeschlürft ist, sondern rausgehüpft ist und gesagt hat, was er mir alles geschenkt hat, so wie die Frau am Jakobsbrunnen, die dann auch sagen, Mensch, was der mir alles gesagt hat und so. Die war natürlich ganz schön drauf. Und deswegen erleichtert, erlöst, wie es mal in einem Lied heißt, so durfte sie gehen, im Frieden, als Botin für Jesus. Und sie hat vor Jesus gekniet. Und wer vor Jesus kniet, der kann vor Menschen stehen. Und er kann auch sagen, jawohl, ich gehöre dazu. Und wenn wir uns vielleicht, ich habe es gerade mit jemand gehabt drum, scheuen da, dass man direkt jemand anspricht oder was gibt oder klingelt oder was. Man kann irgendwann mal signalisieren, wenn du eine Frage hast über den Glauben, also dass man die Verantwortlichkeit abgibt, dann kannst du mich gerne fragen. So hat es Jesus auch mit der Frau am Jakobsbrunnen gemacht. Wenn du wüsstest, wer ich bin, so würdest du mich bitten. Das kann man mal signalisieren. Man muss nicht ständig die Türen einrennen. Haben wir gar nicht nötig. Wir haben eine viel zu wertvolle Botschaft. Aber wir signalisieren Bereitschaft, auch wenn ich nicht alles weiß, auch wenn ich die Bibel nicht rückwärts und vorwärts auswendig kann, wenn ich einfach nur mein Herz bei Jesus festgemacht habe. Und dann, wenn es vielleicht eine schwierigere Frage gibt, kann man sagen, du, da frag doch der Pastor oder Gemeinde oder irgendjemand, der mir gerade einfällt, der kann dir da weiterhelfen. Ja, in diesem Sinne, die Bewegung des Segens im Glauben durch die Tür, in der Liebe auf die Knie und im Frieden wieder raus. Und das dürfen wir auch im Frieden raus, im Glauben und guten Gewissen. Ganz wichtiges Thema in den Timotheusbriefen. Hab Glauben und gutes Gewissen. Wenn die Sünde vergeben ist, wenn sie sozusagen unterm Kreuz liegt, dann lasse ich mich nicht mehr anklagen durch die Schuld oder durch den Ankläger, durch den Teufel. Das ist mir alles egal. Es ist weg. Und deswegen gehen wir im guten Gewissen weiter und geben das Evangelium weiter, wie und wo wir es können, ganz nach Begabung. Es ist nämlich niemand zu groß und niemand zu klein. Gott öffnet jeden die Tür. Und das haben wir gegen Ende als Vortragslied für euch. Aber jetzt haben wir noch ein Lobpreislied. Ich muss mal gucken, in meinem Hosensack, da steht's. Mein Ein und Alles. Amen.